Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Paulina Fröhlich von der Berliner Denkfabrik, das Progressive Zentrum. Willkommen im Studio.
Hallo, ich freue mich da zu sein.
Ja, wir sortieren zusammen die Themen des Tages. Passt ganz gut an diesem Tag, finde ich, wo der Bundespräsident geredet hat, dass Sie sich ja vor allem auch mit resilienter Demokratie beschäftigen, in einer Zeit wie der jetzigen, vielleicht wichtiger denn je. Womit beschäftigen Sie sich ganz konkret im Moment?
Überstehend ist nochmal die Frage, welche Rolle die Demokratie überhaupt spielen kann in der sozialökologischen Transformation. Im Detail kann das Fragen bedeuten wie, welche Strategien planen die AntidemokratInnen, um die Demokratie zu schwächen, aber auch die sozialökologische Transformation einzuhegen oder auch zum Beispiel die Rolle und Bedeutung von Beteiligung in Regionen.
Resilient heißt widerstandsfähig, Voraussetzung auch auf jeden Fall für eine funktionierende Gesellschaft, in der sich ja im Moment viele verunsichert fühlen. Das sieht auch der Bundespräsident so. Deswegen haben wir beide eben auch versucht, so ein bisschen reinzuhören in die Rede von Bundespräsident Steinmeier und machen das gleich nochmal gemeinsam nachblickend mit unserem Korrespondenten. Wir schauen auf die Rede von Frank-Walter Steinmeier heute. 8 Monate Krieg in der Ukraine, hohe Energiepreise, Rekordinflation, Proteste, Verunsicherung in der Bevölkerung. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen er eine Rede zur Lage der Nation angekündigt hat. Hört sich groß an und dementsprechend sind dann auch manchmal die Erwartungen. Es gab eine Sondersendung in der ARD, wo wir reingeschaut haben. Aber ganz exakt zugehört hat natürlich unser Korrespondent Johannes Kuhn, der uns jetzt zugeschaltet ist. Herr Kuhn, was waren für Sie die zentralen Aussagen dieser Rede?
Ja, wenn man die 45 Minuten, die Frank-Walter Steinmeier sich genommen hat, bilanzieren müsste, würde ich sagen, es war eine Einordnung, seine als Staatsoberhaupt Einordnung der Zeitenwende, inklusive eines Rückblicks, inklusive nochmal eines Blicks auf Russland, das er scharf verurteilt hat. Damit auch einhergehend das Ende der Selbstgewissheiten auch für Deutschland. Aber auch eine Einstimmung auf tatsächlich schwere, wie er gesagt hat, raue Jahre und auch eine eigene Idee, wie Deutschland Resilienz entwickeln kann. Denn er wäre natürlich nicht der Bundespräsident, wenn er nur sagen würde, jetzt kommen schwierige Jahre, auch für unser Wohlstandsmodell, wo wir alle den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Sondern er hat auch gesagt, ja, Deutschland hat Stärken, muss sich aber auch verändern. Wir hören mal rein, wie er das begründet hat.
Zu den Stärken, die uns bislang geholfen haben, muss etwas hinzukommen. Wir müssen konfliktfähig werden, nach innen wie nach außen. Wir brauchen den Willen zur Selbstbehauptung und wir brauchen auch die Kraft zur Selbstbeschränkung. Wir brauchen keine Kriegsmentalität, aber wir brauchen Widerstandsgeist und Widerstandskraft.
Widerstandskraft, das heißt für ihn, Deutschland ist keine Führungsnation, wie es zum Beispiel die USA ist. Es wird aber Führung erwartet, auch zum Beispiel im europapolitischen Interesse. Es bedeutet aber auch mehr Ideen, mehr Gemeinsamkeiten. Er hat da auch die Bruchlinien unserer Gesellschaft skizziert. Ja, und er hat auch nochmal dafür geworben, mehr für Gemeinsamkeit zu tun und auch noch nebenbei seinen propagierten sozialen Pflichtdienst ein bisschen eingewoben. Also so ein bisschen die Idee, wie wird Deutschland resilienter und was können wir alle dafür tun?
Paulina Fröhlich, da ist jetzt schon zweimal wieder Ihr Wort gefallen, resilient. Haben Sie jetzt schon konkrete Vorstellungen? Sie haben sich das ja auch relativ lange angehört.
Ja, das stimmt. Also was mir gefallen hat, ist, dass der Bundespräsident Resilienz als mehr als Wehrhaftigkeit versteht. Denn Resilienz hat eben nicht nur den verteidigenden, den bewahrenden Charakter, sondern eben auch den sich öffnenden, flexiblen, der Neues ausprobiert. Das ist etwas, was man vielleicht per se erstmal nicht als typisch deutsch, ja, als risikoaverse Gesellschaft assoziieren würde, aber er hat daran sehr stark appelliert, an Gewohnheiten aufbrechen, Neues ausprobieren, anderen Menschen zuhören, ist da auch zum Teil sehr praktisch und konkret geworden und das hat mir gefallen.
Herr Kuhn, haben Sie es auch so wahrgenommen, weil Resilienz entwickeln, Worte heißen ja noch nicht, dass man das wirklich in der Praxis bebildern kann. Haben Sie das rausgehört, wie das funktionieren kann?
Ja, er hat zumindest sein Thema, das er ja auch über seine zweite Amtszeit gestellt hat, so den Austausch zwischen verschiedenen unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus auch zum Beispiel. Das hat er sehr hervorgehoben, dass das wichtig ist, weil natürlich jetzt der Stress auf der gesamten Gesellschaft ist. Und wenn dann noch diese internen, gesellschaftsinternen Zwiste nicht gelöst werden und nicht angesprochen werden auch, dann hat das natürlich tatsächlich eine große Gefahr. Also ich fand die Rede insgesamt vielleicht am Ende ein bisschen weitläufig, weil dann auch noch bessere Internetverbindungen für alles und solche Dinge reingekommen sind. Also noch so ein bisschen er dann mehr oder weniger alles, was für den Wohlstand von morgen notwendig ist, aufgezählt hat. Aber tatsächlich hat er konkret gesagt und auch über die aktuelle Krise hinweg gesagt, was er sich für Deutschland vorstellt. Und ich will noch einen O-Ton einspielen, wie er so die Ziele, die er sieht, für die nächsten Jahre beschrieben hat.
Wir wollen in 2 Jahren sagen können, wir haben die wirtschaftliche Talsohle durchschritten. Wir wollen in 5 Jahren sagen können, nicht nur die Ukraine hat ihre Souveränität behauptet, auch wir selbst müssen keine Angst vor neuen Kriegen in Europa haben. Wir wollen in 10 Jahren sagen können, wir haben diese Gesellschaft zusammengehalten, mit den Schwächeren untergehakt, mitgenommen und die Mehrheit hat ihr Vertrauen in die Demokratie bewahrt.
Und in 15 Jahren, so Steinmeier weiter, solle man eben auch sich gewiss sein, dass man ja die Welt für die nächsten Generationen auch gesichert hat, sozusagen auch nochmal das Thema Klimawandel darin. Also schon etwas, was über diese aktuelle Zeitenwende hinausgeht.
Was Sie und andere jetzt nicht sehen können, Paulina Fröhlich sitzt hier im Studio und nickt eifrig. Das Motto, alles stärken, was uns verbindet, das war ja das Motto der Rede. Ist also Ihrer Meinung nach aufgegangen?
Ja, also er hat meines Erachtens in Großteilen seiner Rede bestimmte Menschengruppen adressiert. Zum Beispiel Verunsicherte im Zuge der Energiekrise oder auch SkeptikerInnen im Zuge der Russland-Sanktionen. Und das halte ich für gelungen zum Thema und zum Motto und auch für den richtigen, ja, also als eine Auftragserfüllung sozusagen in seinem Amt, Personengruppen anzusprechen, die gerade verunsichert sind, die gerade sich nicht zugehörig vielleicht fühlen und diesen, ja, möglichst praktisch zu begegnen und eine Einladung auszusprechen, wieder näher zu kommen. Das habe ich vernommen und das halte ich für richtig.
Was ich mich immer frage, was mir durch den Kopf gegangen ist, wie so eine Rede überhaupt rezipiert wird. Wir beide müssen die schauen, ja, das ist sozusagen Pflichtprogramm, aber mal ehrlich, ansonsten würde man sich möglicherweise nicht um 11 Uhr morgens davor einen Fernseher setzen, würde das natürlich wahrnehmen in den Nachrichten, aber die Frage ist, ob es wirklich auch bei denen ankommt, wo es ankommen soll.
Ja, Herr Kuhne, würde mich Ihre Einschätzung auch interessieren. Ich habe mich auf dem Weg hierher, als ich die Rede verfolgte, gefragt, würde es nicht vielleicht stärkeren Einzug in das Gehör bestimmter Gruppen finden, würde er seine Sprache auch etwas verändern, also nicht so präsidial daherkommen, auch wenn das sein Amt ist, sondern vielleicht, ja, wenn er über Jugendliche spricht, auch Jugendlicher sprechen. Also es kann natürlich auch schnell peinlich werden, es ist mir klar,
absolut,
den Versuch zu unternehmen. Aber ich will damit nur sagen, die steife Sprache zu verlassen, die Floskeln zu verlassen, ich glaube, das hätte ich mir, wenn ich mir etwas wünschen darf, als Gewürz noch etwas mehr gewünscht, allein um das Ziel, das Sie ansprechen, zu erreichen. Und zwar, ja, vielleicht auf einem Insta-Video, auf einer Story zu landen oder auf TikTok.
Ja, tatsächlich. Es ist natürlich diesen staatstragenden Duktus, den man aus dieser Position kennt, die man auch in dieser Position von Frank-Walter Steinmeier kennt. Ich glaube, es hätte auch geholfen, hätte man diese Rede zur besten Sendezeit, soweit die Leute noch Fernsehen gucken, ausgestrahlt oder gehalten, sicherlich besser als 11 Uhr morgens. Ja, und tatsächlich ist ja immer die Frage, wie weit sowas in die Gesellschaft hereinreicht, wer sich dann angesprochen fühlt, denn tatsächlich wird jetzt nicht jeder sich heute Abend zum Feierabend beim Abendessen diese Rede anhören oder durchlesen oder sonst was oder das sogar medial rezipieren. Aber das ist ja auch so ein bisschen in dieser Rede abgedeckt worden, in dem Sinne, dass er wirklich an alle appelliert hat, dass alle eine Aufgabe jetzt haben. Und das war schon, da gab es auch so eine kleine Erinnerung an diesen Kennedy-Ausspruch, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. So hat er es nicht formuliert, hat aber gesagt, man soll nicht als erstes fragen, wer kann mir die Last abnehmen, sondern eher hilft uns das, gemeinsam durch die Krise zu kommen. Also ein Appell an Gemeinsamkeit. Und man muss sagen, insgesamt hat das Bundespräsidialamt vor dieser Rede war sehr, sehr offensiv darin, darauf hinzuweisen und auf den Stellenwert, der dem Ganzen intern gegeben wird, hinzuweisen.
Wir sind weiter bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Rede an die Nation heute. Die, so hat es die Wochenzeitung Die Zeit formuliert, auch eine Antwort geben sollte auf die Frage, was macht eigentlich der Bundespräsident beruflich? Damit spielt sie natürlich auf die Rolle des Bundespräsidenten an, die ja eben auch immer wieder hinterfragt wird im Sinne, was kann er eigentlich bewirken, außer schöne Worte sprechen? Ja, was kann er?
Was er bewirken kann? Er kann Mut zusprechen. Und ich denke, dass gerade Frank-Walter Steinmeier daran auch ganz gut ist. Ich finde, das haben wir in seiner ersten Amtszeit in der Corona-Pandemie gesehen. Da hat er sehr viel appelliert an Mut, an Zusammenhalt, an die Kraft aufzubringen, Entbehrung zu haben und soziale Kontakte auf anderem Wege zu pflegen. Also das kann er, das ist auch mit seiner Aufgabe und ich finde, die hat er da auch erfüllt. In der ersten Amtszeit fällt mir noch ein, dass er versucht hat, befriedende Worte zu finden in einer sehr aufgewühlten Zeit, und zwar in einer Zeit, wo viele Geflüchtete nach Deutschland kamen im Zuge des Syrienkriegs, zeitgleich rechtsradikale Kräfte Parolen schwangen gegen Geflüchtete. Und in der Zeit habe ich ihn auch als eine befriedende Kraft wahrgenommen, die versucht, den Dialog einzugehen. Auch das ist die Rolle von Frank-Walter Steinmeier. Mein Lieblingsbeispiel ist aber eins aus dem letzten Sommer. Da hat er auf einen öffentlichen Brief reagiert, den eine 14-Jährige in der Zeitung Die Welt veröffentlicht hat. Die 14-Jährige hat sich gegen das soziale Pflichtjahr, gegen seine Idee ausgesprochen.
Die heute übrigens auch wieder aufgetaucht ist in der Rede, ne?
Genau, absolut. Und darauf hat er reagiert und seinerseits genau an sie persönlich geschrieben, warum, nochmal begründet, warum er das so gut findet, wo er aber auch ihre Punkte versteht. Und da dachte ich, Mensch, davon mehr, das wär's. Und vielleicht ein Tick weniger Staatsbesuche, das sage ich jetzt natürlich als jemand, der nicht weiß, wie das Protokoll da aussieht, aber ein Tick weniger staatstragende Termine, kann der Preis nicht auch mal von jemand anderem übergeben werden, und dafür hat er ein paar mehr Termine mit jungen Menschen, alten Menschen überall im Land. Das fand ich gut.
Das heißt, Sie haben ihn durchaus positiv wahrgenommen. Ich muss sagen, als ich so versucht habe, in der letzten Zeit zu erinnern, woran erinnere ich mich wirklich, ja, ist mir als erstes eingefallen, reise ich nach Kiew oder nicht, eingeladen oder ausgeladen, und es sind keine so konkreten Punkte hängen geblieben. Ich fand so ein Bundespräsident Gauck, irgendwie jemand, der sich mehr eingemischt hat, der vielleicht auch mehr Ecken und Kanten hatte, den nicht alle mochten, aber der irgendwie präsenter war.
Also ich gebe Ihnen recht, Frau Dittmar, mir geht es auch so, dass ich jetzt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit ihn wenig wahrgenommen habe. Und ich glaube, das hängt ganz stark zusammen mit dem Thema, das Sie angesprochen haben, und zwar seiner Vergangenheit als aktiver Politiker, der auch eine bestimmte Russlandpolitik mitgeprägt hat. Und da gab es erhebliche Kritik, und auf die wurde, ich würde mal sagen, mindestens mal ungelenk erstmal reagiert von ihm. Und er musste, glaube ich, erstmal noch rausfinden, wie er als jetziger Bundespräsident darauf eigentlich reagiert und seine Rolle findet. Und das hat ihn, würde ich sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung geschwächt. Und ich würde jetzt mal etwas überschwänglich positiv behaupten, die heutige Rede hätte das Potenzial, ihn zurück in die Position des aktiven, sich einbringenden Bundespräsidenten zu katapultieren. Es ist die Frage der Rezeption. Kriegt es jemand mit? Wird diskutiert, was er uns angeboten hat als Vorschläge oder nicht?
Aber Stichwort aktiver Politiker, und worauf ich eigentlich und die Zeit vermutlich auch so ein bisschen darauf hinaus wollte, mit was macht er eigentlich beruflich, ist natürlich auch das, das höchste Amt im Staat auf der einen Seite, auf der anderen Seite trotzdem eigentlich eher repräsentativ. Also sprich, was kann er wirklich aktiv verändern? Müsste sich da vielleicht in der ganzen Rolle was verändern, damit er sich auch mehr einmischen kann? Weil so gewollt ist das ja gar nicht, wenn wir uns zum Beispiel an Horst Köhler erinnern.
Stimmt. Ich bin da große Freundin von, weil wir in einer parlamentarischen Demokratie diese Ämter trennen. Wir haben ein Staatsoberhaupt, das ist Frank-Walter Steinmeier, und wir haben ein Regierungsoberhaupt, das ist derzeit Olaf Scholz. In einer Präsidialdemokratie, wie zum Beispiel bei unseren Freundinnen und Freunden in Frankreich, ist das eine Person in allem. Und ich bin große Freundin und Anhängerin unseres Modells, dass das getrennte Rollen sind, denn der Bundespräsident hat ja nicht nur die Aufgabe, so ein bisschen über allem zu schweben, zu repräsentieren, sondern er soll natürlich auch den Regierenden auf die Finger schauen und gerne auch mal kommentieren, wenn er findet, dass etwas in eine nicht richtige Richtung läuft. Heute habe ich zum Beispiel rausgehört, dass er an die Bundesregierung ein bisschen appelliert hat, europäischer zu denken, europäischer zu handeln in der Zukunft. Ich fand es gut.
Wir reden über Twitter, und der Satz des Tages lautet: Der Vogel ist befreit. Das twittert nämlich der neue Chief Twit Elon Musk. So nennt er sich jetzt selbst. Also doch, nach langem Hin und Her kauft Musk das soziale Netzwerk und will es, seinen bisherigen Äußerungen nachzuurteilen, offenbar ordentlich umkrempeln. Paulina Fröhlich, damit haben Sie, wie auch die anderen 500 Millionen aktiven Twitterer, jetzt einen neuen Chef. Haben Sie sich mit dem Gedanken schon so ein bisschen auseinandergesetzt?
Ich verstehe ihn erstmal natürlich überhaupt gar nicht als meinen Chef. Aber ja,
ist aber so.
Ja, und es ist so, man muss sich vergegenwärtigen, auf was für einer Plattform man sich befindet und wem sie gehört. Also als ich seine Aussagen gelesen habe vom gestrigen Tag, habe ich gedacht, der gesellschaftliche Diskurs braucht keinen reichen Retter, sondern der gesellschaftliche Diskurs, wenn überhaupt, braucht Gesetze und politische Bildungsarbeit, und das nicht von einem Unternehmer wie Elon Musk.
Jetzt gibt es bestimmt aber auch Menschen, könnte ich mir vorstellen, die sagen, was interessiert mich überhaupt, wem der Laden gehört? Hauptsache, ich kann mich da in Ruhe austauschen. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, einer der reichsten Menschen der Welt kauft eine, muss man auch sagen, eine der meinungsrelevantesten Plattformen. Kann einem schon auch so ein bisschen mulmiges Gefühl geben, oder?
Ja, das kann es und das sollte es auch. Mein Gedanke, vielleicht noch ein zweiter Gedanke, den ich hatte zu diesem Zusammenhang Demokratie, was ist sein Anspruch, was hat er angekündigt, jetzt warten wir alle gespannt, war, dieser Mann hat, meine ich, 11 Firmen gegründet oder gekauft. Die berühmtesten darunter sind Tesla, wir kennen es hier bei uns aus Brandenburg, Twitter, SpaceX, das Shuttle-Unternehmen. Und wenn Elon Musk tatsächlich, wenn ihm so viel daran liegt, demokratische Werte hochzuhalten, den gesellschaftlichen Diskurs zu verbessern, dann würde ich ihm mal frech ans Herz legen wollen, dass er seine eigenen Unternehmen demokratisiert und hier dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Mitsprache haben über die Zukunft des Unternehmens, vielleicht sogar zu Gesellschaftern werden und teilhaben an den Gewinnen, die die Unternehmen machen. Also vielleicht im eigenen Laden erstmal aufräumen. Das hat er jetzt bei Twitter mindestens angekündigt, aber eben externalisiert und nicht auf das eigene Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter bezogen. Das würde ich kritisieren.
Hat er angekündigt, erstmal 75% des Personals entlassen, bevor er überhaupt richtig am Ruder ist. Das kann man beeindruckend finden, je nachdem, wo das Ganze hingehen kann. Da wird viel diskutiert und eigentlich ist auch noch viel unklar. Wir hören mal den Chefredakteur von netzpolitik.org, Markus Beckedahl.
Musk hat sich in den letzten Monaten je nach Tageslaune in verschiedene Richtungen irgendwie rhetorisch entwickelt. Auf der einen Seite will er die reine freie Meinungsäußerung, wie sie in den USA gilt, ganz im Gegensatz zu unserer Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Dann möchte er mal Donald Trump dabei haben. Aber in den letzten Tagen sprach er eher von einem inklusiveren Diskussionsklima, was er schaffen möchte, um Twitter zu erhalten. Und da fragt man sich, warum fängt er nicht mit seinem eigenen Twitter-Account an, der alles andere als inklusive ist, wo er als gutes Vorbild vorangehen könnte, um anderen zu zeigen, hey, wenn wir hier inklusiver gemeinsam debattieren wollen, dann müssen wir uns selbst ein bisschen zurücknehmen.
Und Sie nicken wieder. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie eben schon gesagt haben, ne? Hey, erstmal auf das gucken, was ich selber tue. Und
Oh ja, ich stimme Markus total zu. Und ich misstraue auch diesen Plänen. Also bisher hat Elon Musk auf mich nicht den Eindruck erweckt, als sei er das, was er jetzt vorgibt zu sein für diese Plattform. Und darüber hinaus, Sie haben es vorhin angesprochen, müssen wir uns natürlich auch fragen, wollen wir denn überhaupt, dass etwas so Öffentliches, etwas so Sensibles wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, demokratischer Diskurs von einem reichen Unternehmer gesteuert und durch designt wird. Ich möchte das nicht. Ich möchte lieber, dass zivilgesellschaftliche Akteure sich da einbringen und mit Staaten darüber verhandeln, welche Regularien und Gesetze herrschen.
Problem ist, dass was wir wollen, auch trotzdem ein bisschen schwierig ist umzusetzen. Markus Beckedahl hat in dem gleichen Interview bei uns heute Morgen gesagt, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative zu dieser Plattform gibt.
Ja, also de facto im Moment nicht, das stimmt schon. Also mir fällt auch keine andere Plattform ein, auf der so politisch diskutiert wird, auch sehr exklusiv, ne? Also es sind ja nur ganz bestimmte Menschen, die einen Twitter-Account haben und den nutzen und aktiv sind. Aber das heißt ja nichts für die Zukunft. Also alle Innovatorinnen und Innovatoren da draußen, denkt euch was aus.
Ansonsten kann man nur aufpassen, wie man was rezipiert und das ganz ernsthaft hinterfragen.
Als Individuum ganz bestimmt kann man darauf achten, wie man selber in den Diskurs eingeht. Aber wir können auch Parteien wählen, die Pläne haben dafür, wie Plattformen reguliert werden.
Sagt Paulina Fröhlich. Wir haben uns in dieser Sendung ja auch vorgenommen, so ein bisschen die Leute besser kennenzulernen, Persönlichkeit, vielleicht unpopuläre Meinungen mal so in den Mittelpunkt zu stellen. Und darunter fällt auch Guilty Pleasure, also so Dinge, die man eigentlich gar nicht so gerne zugibt, weil sie vielleicht gar nicht so toll sind oder ein bisschen peinlich. Frau Fröhlich, bitte Ihre Bühne jetzt.
Mein Guilty Pleasure, mein peinliches Hobby sind Musicals. Ich stehe total drauf.
Zum Beispiel?
Ich gehe wirklich in jedes. Also ich bin da so groß Fan, dass ich mir eigentlich jedes anschaue, auch gerne manche zweimal. Ich gehe bisweilen auch mal allein, weil mein Mann es nicht so toll findet. Da habe ich auch größere Freude dann dran, als wenn er dabei ist und murrt. Ja, also ich mag wirklich Musicals von der wilden Disney-Show und der Eisprinzessin bis hin zum politischen und außergewöhnlichen und abstrakten in der kleineren Hinterhofbühne. Musicals, I'm there.
Also nicht nur bildungsrelevantes Hamilton, sondern auch die Eisprinzessin.
Das ist richtig, aber zu Hamilton gerne 2-3 Worte, wenn ich darf. Ich war vor kurzem mal krank, lag viel im Bett rum. Was macht man? Irgendwann ist man in der Lage, Dinge zu schauen. Und Freundinnen und Freunde empfahlen mir schon lange, Hamilton zu schauen. Und zwar die Bühnenversion von Broadway, die Originalversion aus New York. Und die habe ich mir dann angesehen und ich war so begeistert, weil wir es hier mit einem Musical zu tun haben, das genau die Geschichte der Demokratie der Vereinigten Staaten erzählt und ein wirklich politisches, relevantes Thema ernsthaft aufarbeitet auf eine so kreative Weise. Es ist ein Hip-Hop-Musical, ja? Also wir hören nicht hier die schnulzigen Balladen, sondern wir hören echt coole Rhythmen und schnelle Texte und es ist ein so diverses Musical, ein diverser Cast. Das Musical ist gerade nach Hamburg gekommen, wird zum ersten Mal auf Deutsch aufgeführt und da war ich natürlich doppelt begeistert, weil mein Guilty Pleasure und meine berufliche Faszination für die Demokratie zu tragen haben.
Ich würde sagen, das gilt überhaupt nicht unter Guilty Pleasure, aber das hier vielleicht, hören Sie mal. So, und ich sehe dem Gesicht an, Sie wissen es tatsächlich schon, oder?
Oh je, bin ich sicher, es ist nicht aber, oder nein?
Das ist natürlich Starlight Express.
Ah, Starlight Express, ich hoffe, du hast mich... Ja, natürlich, okay, gut.
Ja, das ist nicht...
Vielleicht bin ich ein Tick zu jung, wenn ich das sagen darf, dafür. Starlight Express lief nämlich so groß in Deutschland, wo ich noch so ein bisschen jung war, wo ich gerade versucht habe zu verstehen, was der Kronleuchter im Phantom der Oper zu suchen hat und wo Cats toll war, weil ich war Kind und fand Katzen toll. Also trotzdem, danke für den Einspieler.
Starlight Express lief nicht nur, sondern läuft, aber als ich so ein bisschen jung war wie Sie, habe ich das nämlich im Bochum gesehen und fand das ganz großartig. Also ich würde es nicht als mein Guilty Pleasure bezeichnen, aber witzigerweise in Ihrem Alter habe ich mir diese Musicals auch angeguckt. Ich habe noch ein anderes. Mal gucken, ob Sie das erkennen. Ist jetzt richtig kitschig. Jetzt. Das ist der ganz, ganz große John Travolta. Ja,
oh, wow.
Das Musical heißt Grease.
Ja.
1972, da war selbst ich noch zu klein, um mir das anzuschauen, aber der Film, der kam dann deutlich später mit John Travolta und Olivia Newton-John, ja.
Ja, toll. Ich war relativ klein, als meine Eltern mich dahin tatsächlich mitgenommen haben. Zu Hair, Jesus Christ Superstar, Grease, das waren so Sachen, da haben meine Eltern mir noch die Tickets erworben, als dann so das schnulzige Zeug dazu kam, was wirklich ein bisschen guilty ist. Also wenn man super gerne in die Eisprinzessin geht oder in den König der Löwen oder Tarzan oder Aladdin mitsingt, dann ist das schon ein bisschen guilty, würde ich sagen. Und wie gesagt, mein Herz schlägt für alle Musicals. Wenn ich noch eins bewerben oder herausholen darf vielleicht. In der Neuköllner Oper in Berlin lief vor 2 Jahren ein kleines Musical über G20-Proteste in Hamburg. Und das war auch richtig kreativ und toll.
Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Bei mir ist Paulina Fröhlich von der Denkfabrik Progressives Zentrum. Ja, ganz am Anfang, großes Thema, die Rede von Frank-Walter Steinmeier, wo wir eingehend drüber geredet haben. Da ging es vor allem um den Zusammenhalt der Gesellschaft, für den Sie aber auch sagen, materielle Absicherung nicht das Allerwichtigste ist. Ne?
Ganz genau. Wir haben gerade eine Studie durchgeführt. Da haben wir in strukturschwachen Regionen in Deutschland Menschen an der Haustür befragt, wie sie eigentlich auf die Zukunft blicken. Und dabei ist rausgekommen, dass Menschen das Gefühl haben, in diesen Regionen eine materielle Bedeutungslosigkeit zu haben, aber eben auch eine immaterielle. Und deswegen wäre mein Appell, dass wir jetzt nicht nur auf Entlastung und materielle Entlastungszahlung etc. blicken, sondern auch genauso darauf achten beim Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wer wird eigentlich wie repräsentiert? Wer erlangt welche Wertschätzung? Das sind also beides Themen, auf die geachtet werden muss. Materiell und immateriell sorgen am Ende für den Zusammenhalt.
Ihr Wort zum Ende dieser Sendung. Paulina Fröhlich, danke fürs Sein.
Ich freue mich, danke.